Der letzte Star-Wars-Kinofilm, der liegt schon 6,5 Jahre zurück. Star Wars, der Aufstieg Skywalker von 2019 war das. Und inzwischen hatte sich das Disney-Studio auf erfolgreiche Live-Action- und Animationsserien aus dem Star-Wars-Universum konzentriert, wie Andor und Ahsoka und Mandalorian. Letztere Serie wird jetzt ins Kino gehievt mit dem Kinospektakel Mandalorian und Grogu mit Pedro Pascal in der Titelrolle. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Kino- und Serienkritikerin Anke Sternebock. Anke, ich glaube, du musst für unsere Hörer noch mal kurz rekapitulieren, worum es in der Serie ging.
Ja, das ist eine Art Weltraum-Western, spielt nach dem Fall des Imperiums, also zwischen das Imperium schlägt zurück von 1980 und das Erwachen der Macht von 2015 und spielt nicht im Zentrum der Macht, sondern so an den Rändern der Galaxie. Titelheld ist ein Kopfgeldjäger, eine Mischung aus Samurai, Krieger und Spaghetti-Western-Cowboy, und in der ersten Folge der ersten Staffel bekam der den Auftrag, so ein mysteriöses Wesen mit besonderen Kräften aufzuspüren und bei dem damals von Werner Herzog gespielten Warlord abzuliefern. Doch dann hat dieses kleine grüne Wesen mit diesen riesigen Ohren, großen, dunklen, glänzenden Augen und glucksenden Grunzlauten den Mandalorian dann doch so gerührt, dass er ihn befreit hat stattdessen und sich seitdem wie ein Vater um ihn kümmert. Und das, muss man jetzt wirklich sagen, ist eine der schönsten Buddy-Geschichten, die Kino und Fernsehen zu bieten haben. Das hat viel damit zu tun, dass dieser Grogu einfach keine Pixelkreatur ist, sondern noch ganz analog von mehreren Puppenspielern bewegt wird, und da schwärmen wirklich reihenweise Schauspieler davon, wie real und rührend der wirkt. Auch Sigourney Weaver, die im Film jetzt eine leider ein bisschen viel zu kleine Rolle übernommen hat.
Also da bleibt kein Auge trocken. Muss man denn die Serie kennen, um sich im Film zurechtzufinden?
Nein, das ist so simpel erzählt, dass man absolut folgen kann. Eigentlich läuft es immer nach dem Muster Jagd, Flucht, Kampf. Es gibt ein Problem, es wird gelöst, daraus ergibt sich ein neues Problem. Aber sicherlich hat man schon ein bisschen mehr davon, wenn man die Serie kennt und einfach miterlebt hat, wie das Herz dieses unnahbaren Mandalorian in seinem Rüstungspanzer und unter der Stahlmaske dann so langsam erweicht wird, also wie der klassische Loner menschliche Gefühle entwickelt und vom Krieger zum verletzlichen Vater wird. Denn dafür bleibt in diesem ganzen Action-Getümmel im Film jetzt leider nicht mehr so viel Zeit.
Also, du hast uns die Struktur des Plots gerade so schön in ein paar Worten nochmal hier dargelegt. Aber gibt es einen konkreten Auftrag? Um was geht es? Wo liegen die Probleme dieses Mal?
Ja, anders als in der Serie verdingt sich der Mandalorian jetzt nicht mehr wie so ein Söldner an den Meistbietenden. Stattdessen verfolgt er im Auftrag der neuen Republik die umtriebigen Überlebenden des untergegangenen Imperiums. Und einen dieser Rebellen soll er jetzt aufspüren. Um dessen Versteck zu erfahren, muss er dann einen Deal mit den Hutten-Zwillingen eingehen. Wir erinnern uns, das sind diese massigen Fettklöpse, die so ein bisschen wie riesige Maden aussehen. Und die verlangen, dass er Rotta, den Sohn des Verstorbenen Gangsterbosses Jabba the Hutt. Also wir merken schon, wir sind hier mittendrin im komplett ausgebreiteten Star Wars Universum. Und dazu müssen sie gemeinsam in einem Gladiatorencamp gegen einen ganzen Schwarm fieser Kreaturen antreten, was im Soundtrack von Ludwig Göransson dann so klingt.
Bedrohlich.
Reine Overkill, also alle stürmen da gleichzeitig auf den Mandalorian und Rotta ein. Jeder ist nur ganz kurz zu sehen. Eigentlich würde man gern so ein bisschen genauer hinschauen, gleichzeitig fehlt denen aber auch so ein bisschen die Schwerkraft. Einen bleibenden Eindruck hinterlässt nur eine riesige, weiße, albinohafte Drachenschlange, die sich schon sehr imposant durch diesen Wasserkäfig schlängelt.
Funktioniert denn die Balance zwischen atemloser Action und dann doch vielleicht auch eher ruhigen Momenten?
Ja, ich weiß nicht, nicht so wirklich, nicht ganz überzeugend. Also das ist ein bisschen wie ein Schnelldurchlauf durch die Filmgeschichte. Brachialer Michael Bay, Action, Monstermaschinen, Blockbuster, gemischt mit James Bond und Mission Impossible Vibes, ein bisschen Blade Runner, Futurismus und archaischer Weltraumwestern. Das vermittelt ein bisschen den Eindruck, als wäre der ganze Stoff der ursprünglich mal geplanten vierten Serienstaffel da in einen Spielfilm gequetscht worden. Dennoch gibt es schon auch spektakuläre Schauwerte. Tolle Schauplätze, so eine hypermoderne Metropole im Stil von Metropolis oder Blade Runner und als Kontrast dazu dann so einen sumpfigen Dschungelplaneten mit mächtigen Kuppelgebäuden, die, wenn die beschossen werden, dann so in sich zusammenfallen wie vertrocknete Riesenpilze. Einen größeren Showdown gibt es dann noch, als die Hutten Mando gefangen nehmen und in ihrer eigentümlichen Sprache erstmal fordern, dass ihm der Helm vom Kopf gezogen wird.
Mandalorianischer Stahl, unbezahlbar auf dem Schwarzmarkt.
Aber noch wertvoller ist es, zu wissen, dass wir dich für alle Zeiten beschämt haben.
Wir kennen den Mandalorianischen Kodex. Du wirst verstoßen, weil ein Feind dein Gesicht gesehen hat.
Nicht, wenn ihr alle sterbt.
Wir werden ekstatisch dabei zusehen, wie dein starker Geist zerbricht.
Oh ja, das heißt, man sieht auch ausnahmsweise mal das Gesicht von Pedro Pascal, das ja sonst immer unter dem Helm verborgen ist.
Ja, das stimmt. Das ist ja früher auch schon gelegentlich passiert, wobei ich das jetzt auch gar nicht für so eine Sensation halte. Denn das Erstaunliche an der Serie war ja, wie es Pedro Pascal wirklich schafft, nur mit Stimme und Körpersprache trotzdem eine wirklich charismatische Ausstrahlung zu entwickeln, obwohl er rein äußerlich wie so eine roboterhafte Maschine aussieht.
Das also ist nicht unbedingt die Sensation. Sagst du, ist denn das ganze Ding eine Sensation? Anschauen oder nicht, Anke?
Ach, ehrlich gesagt war ich schon eher so enttäuscht. So der ganz große erhoffte Kick ist es nicht. Und trotzdem gibt es immer wieder beeindruckende Schauplätze, staunenswerte Kreaturen, schöne Momente. Und dazu gehört vor allem eine Passage. Ich glaube, das sind fast 20 Minuten, in denen der Film sich mal aus diesem rastlosen Kampfgetümmel ausklingt und ganz nah bei Grogu ist, der sich rührend und auch richtig komisch um den verletzten Mando kümmert und auch ein bisschen mit vier kleinen Spielgefährten tummelt. Also davon hätte es gern noch ein bisschen mehr geben können.
Okay, aber der Vollständigkeit halber für alle, die im Star-Wars-Universum unterwegs sind, ist es wahrscheinlich dann doch ein Must. Wenn auch mit Abstrichen. Ab morgen ist Mandalorian und Grogu dann in unseren Kinos zu sehen. Und vorgestellt hat uns das Ganze unsere Film- und Serienkritikerin Anke Sterneborg auf Radio 3. Danke dir.